Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich, aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, politischen und gerne auch historischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr gerne mit Gästen, so auch in der aktuellen Folge. Ich habe mit der ehemaligen österreichischen Außenministerin, Diplomatin und EU-Kommissarin Benita Ferrero-Waldner über ihre Zeit in der Politik gesprochen und auch über all das, was gerade jetzt in der Politik passiert. Stichwort Iran, Stichwort Russland. Das Ergebnis war ein sehr interessantes Gespräch, das mich persönlich auch sehr gefreut hat, weil sie die Außenministerin meiner politischen Jugend ist, also in den Jahren, in denen ich begonnen habe, mich für internationale Politik zu interessieren, mit allen Themen, die dazugehören und die bis heute nachwirken. Die Anschläge vom 11. September, der Irakkrieg, auch die Orangenrevolution in der Ukraine, Putins außenpolitischer Wandel und so weiter und so fort. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein interessantes Gespräch. Ton ab. Sehr geehrte Frau Außenministerin außer Dienst, schön, dass Sie recht politisch sind. Darf ich Sie zum Anfang des Gesprächs darum bitten, sich ganz kurz bei den Hörerinnen und Hörern vorzustellen?
Guten Morgen, Dr. Benita Ferrero-Waldner. Ich war früher Staatssekretärin, dann Außenministerin Österreichs und schließlich EU-Kommissarin für Außenpolitik und europäische Nachbarschaftspolitik.
Sie haben eine sehr spannende Zeit erlebt in der Politik. In Ihre Amtszeit, in Ihre Zeit in der Politik fällt zum Beispiel der 11. September, der Irakkrieg und auch Gespräche Europas mit dem Iran. Jetzt sind all diese Themen bis heute bei uns, sind nach wie vor wichtig für uns. Und dennoch wirkt das für mich, als jemand, der das als damals noch sehr junger Mensch, aber aktiv als politisch interessierter Mensch miterlebt habe, weit weg. Wie eine ganz andere Zeit, obwohl so lang ist es auch wieder nicht her. Was hat sich da seit damals verändert und wie blicken Sie mit dem Blick aus dem Jahr 2026 zurück in die frühen 2000er und Mitte der 2000er und Ende der 2000er Jahre?
Also der Anschlag auf das World Trade Center, das war am 11. September 2001, war ein ganz großer Einbruch und hat viel verändert. Damals gab es von George W. Bush sozusagen die Frage, was können wir tun? Kampf gegen den Terrorismus. Alles, was nicht für uns ist, ist gegen uns.
Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists.
Und Bush hat dann eine eigene Doktrin ausgerufen, indem er gesagt hat, wir werden nicht akzeptieren, dass Terroristen in dem Besitz von Nuklearwaffen oder chemischen Waffen oder biologischen Waffen kommen. Und damit hat also auch der Irakkrieg sozusagen begonnen. Sie wissen, dass damals 3000 Menschen umgekommen sind aus 80 verschiedenen Ländern, also nicht nur Amerikaner.
Bei 9/11 jetzt.
Bei 9/11, ganz richtig. Und das haben viele Terroristen damals nicht bedacht. Ich erinnere mich, ich war damals Außenministerin und zusammen mit den Europäern hatte ich die Idee, in den Nahen Osten, den ich gut kannte, wo ich viele Kollegen kannte, zu fahren, um zu sagen, jetzt müssen wir zwar den Kampf gegen den Terrorismus gemeinsam bestehen, aber auf keinen Fall ist das ein Kampf gegen die muslimische Religion. Ich war damals in Syrien, in Jordanien, ich war damals in Ägypten und auch in Saudi-Arabien und habe auch wie oft die PLO besucht. Und dabei habe ich sehr viele religiöse Lieder auch gesehen, aber natürlich auch die Außenministerkollegen. Und grundsätzlich ist diese Reise sehr gut angekommen. Nun, für uns Europäer war sehr wichtig, dass wir uns solidarisch erklären mit den Amerikanern. Ab da haben dann auch die wichtigen Kontrollen an den Grenzen begonnen. Ich erinnere mich, vorher war das viel einfacher zu reisen, ab da war es viel schwieriger. Nun, das war sozusagen 9/11. Das war tatsächlich der erste große Einbruch unserer liberalen Ordnung. Und dann kam der Irakkrieg. Nun, zum Irak ist zu sagen, ich glaube, dass George W. Bush den Irakkrieg wollte. Erstens, weil sein Vater, damals Saddam Hussein, nicht selber sozusagen gefangen genommen hat oder ihn auch dort beließ, Nummer eins. Nummer zwei, sein damaliger Vizepräsident war Cheney. Und Cheney war ja bekannt, ein Mann, der natürlich mit der Öllobby, der texanischen Öllobby, sehr, sehr eng war. Also sicher war er auch der Grund, man wollte hier die Ölfelder Iraks natürlich auch besetzen. Und drittens glaube ich sicher, dass auch Israel, das damals schon Angst hatte vor Irak, einen besonderen Stellenwert hatte. Also mal diese drei Gründe. Nun, was haben wir gemacht? Sie wissen, es gab damals Sanktionen der UNO gegen die Iraker, weil man Massenvernichtungswaffen dort fürchtete und man wollte, dass Saddam Hussein auf jeden Fall akzeptierte, dass die internationale Atomenergieorganisation, das war damals Mohammed el-Baradei, dort zusehen würde. Und wie sieht es aus? Gibt es Massenvernichtungswaffen oder nein? Nun, er hat dann vieles davon abgelehnt. Und aus diesem Grund war also die Position der Amerikaner immer härter. Nun, knapp bevor es dann wirklich zum Krieg kam, gab es noch eine wichtige europäische Initiative, und zwar von der griechischen Präsidentschaft. Das war damals George Papandreou, der Außenminister war, und der hat einige von uns gebeten, auch mich. Ich war immer sehr gut, auch mit den Maghreb-Ländern. Ich flog also nach Marokko, dann nach Tunesien und Algerien. Und dort habe ich die jeweiligen Außenminister gesprochen, damit wir gemeinsam versuchen, in die Arabische Liga hineinzugehen, damit die Arabische Liga dann nach Bagdad fliegt und Saddam Hussein versucht zu überzeugen, dass er ins Exil gehen müsse. Russland hatte das akzeptiert, Russland hätte ihm Exil gewährt und dass er alles tun müsse, um sozusagen offen zu sein, damit es nicht zu diesem Krieg kommen würde. Leider hat die Arabische Liga das aber nicht mehr machen können, weil die Syrer dagegen waren und auch als eine Delegation der Arabischen Liga noch in Washington vorstellen wollte, da war Condi Rice damals Sicherheitsberaterin, wurde das nicht mehr akzeptiert, das heißt, sie wurden nicht einmal mehr empfangen. Aber der tunesische Außenminister wurde vom tunesischen Präsidenten trotzdem gebeten, allein nach Bagdad zu fliegen. Das hat er gemacht und ich weiß es aus eigener Wahrnehmung, weil er mir das natürlich erzählt hat und hat angeblich mit dem echten Saddam Hussein gesprochen, der tatsächlich bereit gewesen wäre, ins Exil zu gehen. Aber das war schon ganz am Schluss. Es gab dieses amerikanische Ultimatum und das Ultimatum wurde schlagend. Damit hat der Krieg leider begonnen. Und das, muss ich sagen, war doch eine ganz große Änderung auch in der internationalen Politik. Denn damit, es gab ja keine Sicherheitsresolution für diesen Krieg, er wurde also nicht von der UNO akzeptiert, damit ist schon eine erste, ich würde sagen, ein erster Bruch des Völkerrechts gegeben.
Und wenn Sie das jetzt vergleichen mit der Welt heute, damals haben wir ja zumindest viel über den Sicherheitsrat gesprochen, über eine mögliche Autorisierung durch den UNO-Sicherheitsrat. Das ist auch das erste Mal, dass ich aktiv mitbekommen habe, dass es da Regeln gibt zur Einhegung der Gewalt, dass es eine Institution gibt mit dem Sicherheitsrat, die darüber entscheidet, welcher Krieg legitim ist und welcher nicht. Ich habe die Debatten rund um die präventive und präemptive Selbstverteidigung mitbekommen damals. Und es gab intensive Debatten und es gab dann auch Gegendemonstrationen. Heute habe ich nicht das Gefühl, dass es zumindest nicht im gleichen Ausmaß derartige Debatten gibt, dass auch die USA nicht mal mehr versuchen, andere Länder oder die Weltgemeinschaft davon zu überzeugen, dass sie hier eine Rechtsgrundlage haben, beispielsweise im Iran oder in Venezuela. Da hat sich schon sehr viel verändert, oder ist das ein bisschen mein Blick als Völkerrechtler, der stärker geschärft ist und die Unterschiede sind gar nicht so groß?
Nein, Sie haben vollkommen recht. Natürlich hat sich viel mehr noch geändert. Damals waren ja manche auch dagegen, auch die Europäische Union war gespalten. Deutschland, Frankreich waren total gegen diesen Krieg, übrigens auch Russland. Aber Großbritannien, Spanien haben damals George Bush, also die Amerikaner, unterstützt. Also damals gab es auch in der EU die Spaltung. Heute ist es wirklich so, dass diese Disruption, von der man spricht, Disrupture, des internationalen Rechts enorm weit gediehen ist. Trump hat hier einfach alles negiert, was an internationalem Recht gegeben ist. Und leider ist die Dominanz der Amerikaner so stark, dass eigentlich sich niemand traut, wirklich dagegen vorzugehen. Und der Sicherheitsrat ist natürlich blockiert dadurch.
Aber der Sicherheitsrat war ja den Großteil seiner Existenz blockiert. Wir hatten diese kurze Phase nach dem Kalten Krieg, wo die Hoffnung aufgekommen ist, dass der Sicherheitsrat so funktionieren würde, wie er von Anfang an hätte funktionieren sollen. Doch der Vater von George W. Bush hat das ja immer wieder aufgebracht, so eine New World Order und nicht mehr das Recht des Dschungels, das herrscht, sondern eben the rule of law, also das Recht des, also das Gesetz herrscht. Und sein Sohn hat genau diese Vision dann zerstört, zumindest ist das mein Eindruck.
Leider haben Sie recht, aber es sind eben die Großmächte, die die Veto-Power haben und natürlich damit alles kontrollieren können. Und wir haben eben heute USA, China und Russland durch seine Militärmacht, die hier den Ton angeben. Und wir Europäer sind praktisch machtlos.
Hätten wir schon nach dem Irakkrieg die Lehre ziehen sollen, dass wir uns von den USA so weit wie möglich emanzipieren müssen und auch ein eigenständiger geopolitischer und das heißt in letzter Instanz auch militärischer Akteur werden müssen?
Vielleicht ja, aber die damaligen Verhältnisse waren keineswegs so. Man konnte sich auch in der Verteidigung, also mit der NATO, natürlich auf die Amerikaner damals verlassen. Und das war natürlich sehr wichtig für die Europäer. Wir hatten wirklich die Möglichkeit, sehr viel mehr an Budgetausgaben für das Soziale auszugeben und nicht so sehr für die Verteidigung. Jetzt sozusagen mit Trump ist es ganz klar geworden, dass wir uns absolut auf eigene Beine stellen müssen. Es stimmt schon, auch schon bei Obama hat es natürlich eine Änderung der amerikanischen Politik gegeben, weil man wusste, dass die USA immer mehr Richtung Pazifik gehen würden und viel weniger auf den Atlantik und die Verbündeten. Aber es war immer noch sowohl als auch. Und heute ist es sehr klar, dass Trump zum einen natürlich diese 5% des BIP verlangt für die NATO-Mitglieder, aber gleichzeitig auch sich immer mehr aus Europa zurückziehen will. Und daher gibt es nur eines. Die Europäer müssen versuchen, wirklich autark zu werden. Was natürlich sehr schwierig ist, weil man das schnell tun sollte und die Militärausgaben überall natürlich jetzt vorrangig sein sollten, was für Europäer enorm schwierig ist.
Also wie sehen Sie den Vorwurf, der von Seiten der USA ja schon lange erhoben wird, nämlich, dass die USA unsere Sicherheit unter Anführungsstrichen bezahlen, nicht nur finanziell, sondern auch durch das Bereitstellen von Soldaten? Und wir Europäer so gesehen gesagt haben, Friedensdividende nach dem Kalten Krieg, es ist nicht mehr so wichtig, in das eigene Militär zu investieren. Und wir haben die US-Amerikaner, die auf uns aufpassen. Und wir können jetzt das Geld in Infrastruktur, ins Gesundheitssystem, ins Sozialsystem, ins Pensionssystem stecken. Wie sehen Sie diesen Vorwurf, auch aus heutiger Sicht?
Na gut, der ist natürlich richtig. Aber es war damals eben bequem für die Europäer, diese Friedensdividende voll zu nutzen. Und man muss auch sagen, diese amerikanische Forderung oder der amerikanische Wunsch damals war damals noch nicht so klar und so klar ausgesprochen, wie er jetzt ist. Also wir kommen relativ spät zu dieser Erkenntnis. Aber jetzt müssen wir dafür umso mehr uns am Riemen reißen, und zwar alle, die NATO-Mitglieder, aber auch Österreich, das ja nicht bei der NATO ist.
Für mich war der Anlass, Sie einzuladen, dass ich einen Bericht des Außenministeriums aus der Zeit des Irakkriegs gelesen habe und auch aus Ihrer Amtszeit, wo Sie davor warnen, dass der Irakkrieg, der Angriff auf den Irak und die gesamte Region destabilisieren könnte. Diese Warnung ist leider, muss man sagen, sehr gut gealtert. Hat man das nicht kommen sehen?
Ob es alle kommen sahen oder nicht, weiß ich nicht. Jedenfalls die Amerikaner wollten um jeden Preis Freiheit in allen diesen Ländern schaffen. Es gab ja diese sogenannte MENA-Initiative, die dann vor allem Condi Rice als Außenministerin überall durchgeführt hat. Man wollte diese Länder schnell in die Demokratie führen. Ich war immer realistisch und habe nie gedacht, dass das so schnell gehen könnte. Und habe natürlich gesehen, dass durch den Irakkrieg enorme Diskrepanzen aufgetreten sind. Damals schon gab es die großen Schwierigkeiten zwischen Schiiten und Sunniten, zwischen den Kurden und den anderen. Und damit war sozusagen enorm viel Potenzial für Schwierigkeiten da. Gleichzeitig war der Nahostkonflikt ja immer noch nicht beseitigt, leider auch heute noch nicht, der schon am Ursprung dieser großen Schwierigkeiten lag, aber natürlich auch von den Arabern dann fast übersehen wurde.
Er wurde ja auch aus heutiger Sicht, wenn ich da kurz vorgreifen darf, von den Europäern übersehen. In den letzten Jahren zumindest. Wir hatten ja das Gefühl, Israel hat das jetzt unilateral für sich gemanagt. Israel hat sich sozusagen einen Schutzwall im wahrsten Sinne des Wortes gebaut und die Welt hat. Also ich habe noch als Student, das war 2005 im ersten Semester, sehr viel über den Nahostkonflikt gelernt, mich sehr intensiv damit beschäftigt und er hat auch in Österreich enorm polarisiert. Und dann in den letzten Jahren bis eben zum 7. Oktober war das Thema gefühlt weg von der Bildfläche.
Ja, das ist richtig. Tatsächlich war es so, dass wir in meiner Zeit sowohl als Staatssekretärin als auch als Außenministerin enorm viel gearbeitet haben für den Nahost-Friedensprozess, wie wir ihn damals nannten. Da gab es allerdings diesen sogenannten Tenet-Plan. Tenet, ein Amerikaner, hat einen Stufenplan entwickelt, der aber so schwierig umzusetzen war, dass ich auch damals schon das Gefühl hatte, dass das nicht funktionieren könnte. Übrigens, die Franzosen wollten unbedingt auch immer mehr. Aber man war auch hier schon sehr von den Amerikanern abhängig, die natürlich wieder die israelische Position vertreten hatten. Erst später dann, unter Condi Rice und George W. Bush erstaunlicherweise, gab es noch einmal einen echten Anlauf, hier Frieden zu schließen. Und zwar hat das Condi Rice für sich in Anspruch genommen. Und sie hatte diese Möglichkeit. Sie hat also damals, das war der Premierminister Olmert auf der israelischen Seite und natürlich Präsident Mahmoud Abbas, der Palästinenser Präsident, die hatten also doch Grundsatzprinzipien festgelegt und eigentlich manches außer Streit gestellt. Dann gab es diese berühmte Konferenz von Annapolis, ich glaube es war 2009, in der wir alle waren, die Europäer, die Araber, natürlich die Amerikaner und die Israelis. Und wir hofften, dass es wirklich nun zu detaillierten weiteren Gesprächen führen würden über die Fragen, die noch nicht außer Streit gestellt waren. Leider ist das sowohl an Hamas, also der radikalen Hamas, als auch an den radikalen Israelis gescheitert. Und dann, haben Sie recht, dann ist eigentlich nichts mehr passiert und man hat irgendwo, ich glaube von amerikanischer Seite, natürlich beeinflusst von Israel, hat man gedacht, so, das ist es jetzt und wir versuchen mit dieser Lösung voranzukommen.
Nochmal kurz zurück zum Irakkrieg, der ist, und das war der Grund, warum ich bei meiner Recherche auf den Bericht, den damaligen Bericht des Außenministeriums gestoßen bin, ja auch aus Sicht der Neutralität interessant. Wir haben ja in Österreich damals die Neutralität eigens erklärt. Rein formalrechtlich gesehen wäre das ja nicht notwendig gewesen, weil wir ja immerwährend neutral sind. Aber wir haben trotzdem explizit klargestellt, in diesem Konflikt neutral zu sein. War das so gesehen auch angenehm, weil man den US-Amerikanern sagen konnte, schaut her, wir können euch nicht unterstützen, wir sind neutral und gleichzeitig aber anderen Ländern kommunizieren konnte, wir sind nicht auf Seiten von Saddam Hussein natürlich und dass das vielleicht dieser eine Weg war, der Logik zu entkommen, Sie haben es ja am Anfang auch schon angesprochen, nämlich dass ja George W. Bush eigentlich gesagt hat, ihr seid entweder mit uns oder mit den Terroristen, aber wenn man immerwährend neutral ist, konnte man sagen, nein, man ist einfach mit keinem und das wurde bei den US-Amerikanern auch akzeptiert.
Also,
wurde es das?
Es darf Ihnen sagen, das war gar nicht einfach. Es war ein Spagat, den ich machen musste. Aber es war klar, es war keine UN-Sicherheitsratsresolution da. Und das hat mich dazu bewogen, auch mit dem Bundeskanzler Schüssel, das zu besprechen und ihm vorzuschlagen, dass wir diesen Weg gehen müssten. Und dann habe ich einfach zur Klarstellung noch einmal gesagt, dass wir hier sozusagen neutral sein müssten. Das ist im Parlament zum Teil gut, zum Teil weniger gut angekommen. Ich habe von einer Politik der Mitte gesprochen, genau was Sie jetzt sagen. Das wollte man gar nicht hören. Und für die Amerikaner war es natürlich schwer zu akzeptieren. Ich musste das damals selber dem damaligen amerikanischen Botschafter mitteilen, der natürlich davon nicht begeistert war. Denn dafür mussten die Amerikaner doch ihre Überflüge anders gestalten und hatten natürlich dadurch einen Zeitverlust. Aber ich glaube, es war richtig.
So gesehen, es wird ja heute oft über die Neutralität gesprochen, war das ein Fall, wo sie uns ja wirklich genützt hat. Wir mussten nicht Position einnehmen, wir mussten uns nicht allzu sehr positionieren und gleichzeitig sind wir da irgendwie fein rausgekommen, auch wenn die USA es nicht gerne akzeptiert haben, aber sie haben es ja letztlich akzeptiert.
Naja, aber es war natürlich sehr schwierig, sage ich Ihnen. Also einfach war das nicht, denn wir sind sozusagen mit dem Westen und grundsätzlich war der Westen ja auch dafür, dass etwas geschehen würde. Aber wie ich sagte, auch in der Europäischen Union gab es Länder, die nicht für diesen Krieg waren. Und insofern war es vielleicht etwas einfacher. Nein, aber es war eine wirklich sehr heikle Situation.
Jetzt ein kleiner Sprung weg vom Irak hin zum Iran. Das ist ja teilweise recht ähnlich. Also in der Begründung sehe ich gewisse Parallelen, auch die Logik von präventiver bis präemptiver Selbstverteidigung, das Verhindern von Massenvernichtungswaffen. Ein wenig war in der Begründung auch ein humanitäres Element, so wie man damals bei Saddam Hussein gesagt hat, es wäre wichtig, ihn zu stürzen, weil er ein grausamer Diktator war, was er ja zweifelsohne auch war. Haben wir das jetzt auch beim Iran gehabt, die Logik zu sagen, das ist ein unterdrückerisches Regime. Aber gleichzeitig haben wir dieses Mal nicht eigens die Neutralität ausgerufen. Und es ist ja sogar so weit gekommen, dass auch Flugzeuge von den USA über österreichisches Staatsgebiet geflogen sind, mit der Begründung, dass hier nur Truppenverlegungen stattgefunden haben, die keinen Konnex zum Krieg haben, ganz allgemein. Ist das jetzt ein ähnlicher Fall oder ist er einfach aufgrund der allgemein veränderten Weltlage doch gänzlich anders politisch zu beurteilen?
Zuerst einmal ist es so, dass wir inzwischen den Artikel 23j haben, der sagt, dass wir, also Österreich, in der Europäischen Union natürlich solidarisch sein müssen. Und wenn die Europäische Union hier sozusagen mitgeht, dann ist das schon ein wesentlicher Faktor. Hier sind ja die Petersberg-Aufgaben angesprochen, die entweder friedenserhaltende oder friedensschaffende oder gewisse Rettungseinsätze beinhalten. Dann hat sich die Situation insgesamt natürlich stark geändert. Aber ich glaube, das ist sozusagen ein wesentlicher Punkt, der damals noch nicht in dieser Form gegeben war. Aber zum Iran noch einmal. Ich habe den Iran selber besucht, und zwar unter Khatami. Präsident Khatami war ein liberalerer Präsident, hatte aber wenig Macht, weil die Präsidenten überhaupt nicht viel Macht haben, nicht? Es gibt den Wächterrat und es gab natürlich Khamenei, der hier das echte Sagen hatte. Ich muss aber trotzdem sagen, das war ein guter Moment. Wir haben hier gute Gespräche geführt, einen guten Dialog gehabt. Und das war ja in der Zeit, in der es bereits die 3+-Iran-Gespräche gab. Das waren damals Deutschland, Frankreich und Großbritannien, Joschka Fischer, Dominique de Villepin und Jack Straw, die dann bis 2005 gegangen sind. Bis 2005 deshalb, wo es auch zuerst einmal Aussetzung der Atomanreicherung kam. Aber dann wurde Mahmoud Ahmadinejad gewählt, der ja viel radikaler war und der hat dann diese Gespräche ausgesetzt. Das war sozusagen der Beginn. Dann gab es wieder Gespräche ab 2006, die aber dann geführt wurden von den 5 Vetomächten, also alle permanenten Mitglieder des Sicherheitsrates plus Deutschland, das von vorher schon dabei war. Und diese Gespräche gingen dann über in diese letzten großen Gespräche, die dann schließlich auch unter Obama geführt wurden und die dann auch unter der Europäischen Union weitergeführt wurden und schließlich um 2016 zu einem Erfolg geführt haben, nämlich zu diesem Joint Comprehensive Plan of Action, der leider inzwischen von Trump wieder ausgesetzt wurde oder gestrichen wurde.
Der Iran ist ja für Europa von enormer Bedeutung, wegen der Ressourcen, auch weil er geografisch nicht so weit weg ist, wie manche glauben, auch weil es eine Diaspora gibt, vor allem in Ländern wie Österreich oder Deutschland. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass dieses Mal andere darüber bestimmen, was im Iran und mit dem Iran passiert, abgesehen vom Iran selbst natürlich, und Europa über weite Strecken am Rand zuschauen kann oder muss. Sehe ich das richtig?
Stimmt, was Sie sagen. Denn der Krieg ist ja auch von Trump vom Zaun gebrochen worden. Natürlich, wie Sie richtig sagen, kann man sagen, es ist ein präemptiver Krieg. Aber ich glaube, hier hat auch Israel sehr stark, vor allem Benjamin Netanyahu, sehr stark auf Trump eingewirkt. Und er selber war wahrscheinlich von seiner Aktion in Venezuela so überzeugt, dass er geglaubt hat, man könne auch den Iran sozusagen schnell besiegen. Und gleichzeitig ist natürlich etwas Furchtbares passiert. Die Menschen hatten die Hoffnung, dass dieses Regime, das jetzige Regime der Mullahs, endlich weichen müsste und sind auf die Straße gegangen und 30.000 Menschen sind praktisch dort ermordet worden. Und jetzt ist leider das Mullah-Regime nach wie vor da, obwohl die Amerikaner sozusagen die ganze Führungsschicht enthauptet hatten und natürlich der Infrastruktur enorme Schäden zugefügt haben. Aber es gab auch jetzt wieder enorm viele Tote dort. Also schon eine sehr schwierige Situation, wo die Europäer eigentlich nichts tun konnten. Und dann hätte ja Trump gefragt, ob die Europäer mit eingreifen, um die Straße von Hormuz zu befrieden oder wieder zu öffnen. Und ich glaube, mit Recht hat Merz und haben die Europäer generell gesagt, das ist nicht unser Krieg. Aber wenn es nach dem Krieg eine Möglichkeit gibt, dann helfen wir, wie diese Minenräumung und diverse andere Dinge.
Es ist ja auch so, dass im US-Fernsehen und in der US-Politik, in der Innenpolitik, der Iran regelrecht verteufelt wird. Jetzt will ich der Letzte auf der Welt sein, der da irgendwas schönredet, aber gleichzeitig ist es natürlich schwierig, mit jemandem zu verhandeln, der nach innen, also in der Logik der Trump-Administration, zum absolut Bösen gemacht wird. Das ist ja allgemein bei Verhandlungen schwierig. Ich werde dann auch noch zu Russland kommen. Ohne irgendwas zu relativieren, jetzt frage ich mich aber gerade bei Ihnen als Pragmatikerin, wie geht man damit um, wenn Regime mit einem gänzlich anderen Weltbild und die auch noch verantwortlich sind für massive Menschenrechtsverletzungen nun einmal da sind und man mit ihnen auf irgendeine Art und Weise zusammenarbeiten muss? Wie die USA das jetzt auch machen müssen, Stichwort Öffnung der Straße von Hormuz oder ganz allgemein ein Iran-Deal, um Trumps Terminologie zu verwenden. Und gleichzeitig aber weiß man nicht, kann man denen vertrauen, die vertrauen den USA sicher nicht. Also pragmatisch gesehen, ganz naiv gefragt, wie geht das? Wie können Länder wie die USA und Länder wie der Iran oder eben Regierungen wie die von Trump und Regierungen wie die im Iran irgendwie auf einen grünen Zweig kommen, aufeinander irgendwo halbwegs vertrauen können und letztlich eine Basis finden für keine Partnerschaft, aber zumindest keinen Krieg?
Es ist jedenfalls sehr, sehr komplex, da haben Sie recht. Ich glaube, was man tun muss, ist einfach zu wissen, welches Ziel muss man um jeden Preis erreichen. Und das Ziel ist jedenfalls einmal, die Straße von Hormuz frei zu bekommen und zu verhindern, dass der Iran wirklich Atomwaffen besitzen könnte. Das sind, glaube ich, die zwei ganz großen Ziele. Und dafür muss man eben, muss man eine gewisse einen Pragmatismus einsetzen, eine gewisse Demut einsetzen, wissend, dass es furchtbar schwierig sein würde und wird. Und Vertrauen kann man natürlich so schnell keineswegs aufbauen, Sie haben recht. Ich glaube, keiner vertraut dem anderen, aber jeder will natürlich doch eine gewisse Stabilisierung finden. Die Iraner genauso wie eben auch die Amerikaner, die jetzt tatsächlich sehr viel dafür tun müssen. Denn die besseren Karten haben im Augenblick die Iraner.
Wie war denn das, jetzt mal persönlich gefragt, für Sie als Frau in den Iran zu reisen? Weil es ja ganz offensichtlich so, eben einerseits, ich erinnere mich, ich war auch im Iran vor einigen Jahren, dass ab dem Zeitpunkt, wo das Flugzeug immer näher geflogen ist zum Flughafen, die Frauen langsam begonnen haben, das Kopftuch überzustreifen. Und jetzt frage ich mich auch als Politikerin, einerseits repräsentieren sie da ja ein Land, andererseits muss man sich zumindest zu einem gewissen Grad an die dortigen Gepflogenheiten halten. Jetzt meine Frage, wie schafft man da die Balance zwischen dem Menschen und dem Amt, gerade bei solchen schwierigen interkulturellen Fragen?
Also ich glaube, man muss natürlich das Amt immer auf die erste Stelle stellen. Und das habe ich immer gemacht. Gleichzeitig habe ich mir gedacht, wie bereite ich mich vor? Ich bin mit einem wunderschönen, sehr kolorierten Yves Saint Laurent Tuch, das habe ich mir so umgebunden, und zwar mit einer Art Diadem, also meine Haare haben herausgeschaut, bewusst. Das habe ich mir so sehr schick umgebunden und einen schwarzen Hosenanzug. So habe ich mir gedacht, bin ich respektvoll, aber gleichzeitig zeige ich bin Europäerin. Und das hat damals sehr gut gewirkt. Denn es war, wie gesagt, eine liberalere Stimmung. Khatami hat ja einiges doch erreicht, wenn nicht alles. Und man hat mich von Anfang an auf Schritt und Tritt gefilmt. Und ich habe mir gedacht, das könnte den iranischen Frauen helfen, denn sie sehen, es geht auch so. Und nachher gab es ja also eine Zeit lang, war das ganz in Ordnung. Aber dann kam eben mit Ahmadinejad schon diese radikale Richtung. Und dann wurde es ja immer schlimmer, nicht? Es gab ja dann schreckliche Ausschreitungen bei den Demonstrationen. Und vor allem wurden ein, zwei Frauen auch getötet, die ja dann fast Vorbilder und Märtyrerinnen waren für diese alte Art, sich zu kleiden.
Beim Iran ist es ja schwierig, wer da eigentlich die wahren Chefs sind. Das ist ein unfassbar komplexes System, wo man eine Realverfassung hat, aber gleichzeitig auch eine echte oder eine Formalverfassung, wenn man es so will. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie immer mit denen sprechen, die wirklich das Sagen haben?
Man wusste natürlich, wie Sie richtig sagen, dass das sehr komplex ist und dass es viele Entscheidungsträger gibt. Das Interessante war eben, dass damals Khatami zumindest diese Möglichkeit hatte. Und ich habe damals mit dem Außenminister Kharazi geredet, der auch eher, ich würde sagen, korrekt pragmatisch war. Aber ob das auf die Dauer halten würde, und wenn man wusste natürlich, es gibt den Wächterrat und es gibt natürlich viele andere ganz konservative, radikale Kräfte. In meinem Fall war es eben ein Dialog, vor allem ausgerichtet auf Österreich. Und wir hatten damals ein ganz gutes, unter Anführungszeichen, Einvernehmen erzielt.
Ich möchte noch einen weiteren Konfliktherd ansprechen. Ich habe es auch vorhin schon kurz angedeutet. Russland. In Ihrer Amtszeit hat man da ja eine Art Partnerschaft gehabt, auch in der mittlerweile nicht mehr aktuellen Sicherheitsstrategie war von Russland als strategischem Partner die Rede. Jetzt hat sich das Blatt gewendet und auf einmal ist die Frage Sicherheit nicht mehr mit Russland, sondern Sicherheit vor Russland. War das in Ihrer Amtszeit absehbar? Weil in Ihrer Amtszeit fällt ja auch beispielsweise die Zeit, wo George W. Bush den damals noch frisch im Amt befindlichen Wladimir Putin gelobt hat und der ja auch gesagt hat, wenn ich in seine Augen sehe, sehe ich seine, ich glaube, eine gute Seele, wenn ich mich richtig erinnere und dergleichen. Und mir fällt das jetzt auch deswegen ein, weil ich mal mit den Studenten abgefragt habe, ob sie wissen, wer in der von Bush verkündeten Axis of Evil, also der Achse des Bösen war. Und da hat dann ein Student Russland genannt und ich sage, nein, Russland war nicht da drauf.
Nein. Ja. Es war Irak, Iran und Nordkorea.
North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons for over a decade. This is a regime that has already used poison gas to murder thousands of its own citizens, leaving the bodies of mothers huddled over their dead children. This is a regime that agreed to international inspections, then kicked out the inspectors. This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. These regimes pose a grave and growing danger.
Jetzt da meine Frage, das hat sich ja wirklich ganz, ganz massiv gewandelt und mich würde da jetzt Ihr langfristiger Blick interessieren, weil Sie sind in den diplomatischen Dienst getreten während des Kalten Krieges. Dann haben Sie die 90er Jahre erlebt mit diesem potenziell neuen, vielleicht sogar liberalen Russland. Dann haben Sie gesehen die frühe Amtszeit von Putin und eben auch noch die netten, freundlichen Worte von George W. Bush gehört und kriegen jetzt mit als Bundesministerin AD, dass Russland, dass die Ukraine überfallen hat.
Vielleicht kann ich Ihnen erzählen, wie meine erste Begegnung war. Ich habe ja Putin als dritte Politikerin überhaupt getroffen. Warum? Das waren auch Schröder und Blair. Denn er trat als Präsident im Jahre 2000 an und ich war damals OSZE-Vorsitzende im Jahr 2000, also als österreichische Außenministerin. Und es gab damals den Tschetschenienkrieg, der sehr brutal geführt wurde. Und deshalb wollten wir in der OSZE unser Büro, das wir in Grosny, der Hauptstadt von Tschetschenien, gehabt hatten, wieder aufmachen. Das haben die Russen in Wien nicht erlaubt. Dann habe ich gesagt, ich möchte Putin sprechen. Und das hat damals Putin akzeptiert. Dann bin ich also nach Moskau geflogen und habe mit ihm 1,5 Stunden gesprochen. Und zuerst habe ich mein Anliegen vorgetragen. Wir würden gerne dieses Büro in Grosny wieder aufmachen. Das war dann nicht akzeptiert. Aber sehr wohl hat er akzeptiert, dass wir ein Büro in der Nähe, also ich glaube eine Stunde entfernt, in Znamenskoje haben könnten. Allerdings würde die OSZE nicht als Vermittler auftreten können, sondern nur für humanitäre Maßnahmen. Das hab ich dann dort erwirkt. Allerdings hat die Umsetzung dann ein ganzes Jahr gedauert. Also das Außenministerium hat dann gebremst in der Umsetzung. Aber in dem Moment hat er mir das mit Ja und positiv beantwortet. Im zweiten Teil des Gespräches hat aber er etwas angesprochen, was sehr interessant war. Er wollte eine Wirtschaftsgemeinschaft von Lissabon bis Ural mit der Europäischen Union und hat das sehr genau ausgeführt, denn ihm war wichtig, die Wirtschaft wieder zu verbessern, die ja in einem sehr schwierigen Zustand war. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich war sehr beeindruckt davon, bin dann zurückgekommen und dann gab es bald einen ersten Arbeitsbesuch Putins in Österreich. Am Arlberg wurden, das war im Winter, wurden Gespräche geführt, Schüssel, mich selber und Putin waren anwesend und da hat er diese Frage wiederholt. Wir haben das natürlich als Österreich nicht schlecht gefunden, aber in der Europäischen Union wurde das nicht akzeptiert. Also das war dann off the table, weg vom Tisch. Nun, und dann habe ich ihn immer wieder erlebt, natürlich als Außenministerin zuerst, aber dann vor allem auch als EU-Kommissarin. Denn wir hatten zweimal im Jahr ja einen EU-Russland-Dialog, einen Gipfel, nicht? Immer auf höchster Ebene. Da war also mein Chef, Präsident Barroso, ich selbst und Peter Mandelson, der damalige Handelskommissar. Wir waren, und dann gab es eine Reihe von Funktionären und Solana war natürlich auch dabei. So, und da habe ich gesehen, am Anfang war Putin zwar immer gut vorbereitet, aber durchaus offen, würde ich sagen. Diese Gespräche sind immer härter geworden. Als ich im Jahre 2010 dann aus der Kommission wegging, weil meine Periode beendet war, war schon eine sehr spannungsvolle Dialogbereitschaft da. Wir haben natürlich darüber gesprochen, aber es war noch in Ordnung. Und es gab ja in der Europäischen Kommission einen Wirtschaftsdialog, in dem wir die sogenannten Four Spaces, die vier Bereiche mit Putin abschließen wollten zu einem echten Vertrag. Der war in meiner Zeit noch intakt. Aber nachher, ich glaube 2014, wurde der abgebrochen. Ich glaube, von Russland abgebrochen. Vielleicht hat die Europäische Kommission für Russland, für ihn zu viel gefordert. Das kann ich aber nicht mehr sagen, weil ich nicht selber dabei war. Also das, diese Art von Entwicklung habe ich gesehen. Und dann wurde natürlich klar, dass Obama sehr stark schon und vor allem Hillary Clinton sehr stark schon sich gegen Russland positioniert haben. Und Hillary Clinton hat ja wirklich also eher negativ gearbeitet. Man sagt ja, dass sie deshalb auch leider nicht Präsidentin wurde, weil diese vielen Faxe und Telegramme, die hin und her gingen, offensichtlich auch benutzt worden sind, um gegen sie Stimmung zu machen in dem Wahlkampf. Wie auch immer, Obama hat dann irgendwann einmal auch gesagt, Russland sei nur mehr eine Regionalmacht. Alles das, glaube ich, hat den Großmachtstreben, das Putin wahrscheinlich von Anfang an hatte, natürlich eine große Schwierigkeit bereitet. Und das zusammen wahrscheinlich auch mit seinen philosophischen Ideen, die auch von anderen geschürt wurden, hat ihn wahrscheinlich dazu bewogen, jetzt muss irgendetwas geschehen. Leider. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass so etwas kommt. Aber im Nachhinein ist das sicher da gewesen. Außerdem hatten wir ja die Nachbarschaftspolitik. Und in der Nachbarschaftspolitik haben vor allem die östlichen Staaten, vor allem Polen, Tschechien, aber auch die baltischen Länder sehr stark darauf gedrungen, dass man die Nachbarschaftspolitik ausweiten würde auf eben diese Nachbarschaftsländer. Das waren Aserbaidschan, Armenien, Georgien, Belarus und was war noch? Moldawien. Diese Länder und Ukraine natürlich. Und diese sollten viel stärker an die EU herangeführt werden. Das war die östliche Partnerschaft. Da glaube ich, gab es auch schon erste Friktionen, denn die Russen hatten Angst, dass sozusagen ihre Neighborhood irgendwie bedroht sein könnte. Wir haben das immer ganz klar gemacht, dass das keinesfalls unsere Absicht wäre. Aber das vielleicht zusammen mit der amerikanischen Dominanz haben vielleicht mit in diese Richtung geführt.
In ihrer Amtszeit fällt ja auch die Orangene Revolution in der Ukraine. Ukraine wurde ja über weite Strecken vergessen, also zumindest in der politischen Diskussion. Viele Osteuropa-Forscher und Historiker sind ja bei genauerer Betrachtung Russland-Experten und nicht Osteuropa-Experten. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf diese Orangene Revolution, also wo man zum ersten Mal gesehen hat, dass da ein vitales, ein lebhaftes demokratisches Element in der Ukraine da ist, hat sich da jetzt im Nachhinein, wir lesen jetzt das Buch von hinten, hat sich da schon abgezeichnet, dass es früher oder später zu einem Bruch mit Russland kommen könnte und das einmal derartig eskalieren könnte, wie es dann seit 2022 eskaliert ist?
Also ich glaube nicht, dass es so weit ging, aber es war zweifellos so, dass hier eine enorme Bewegung für Freiheit, für Demokratie da war und die Ukrainer wollten nur eines, so schnell als möglich in die Europäische Union Mitglied werden. Das war ganz klar ersichtlich damals. Und ob das auch von den Amerikanern beeinflusst war oder nicht, das entzieht sich meiner Kenntnis total. Jedenfalls war dann, wie man sieht, zuerst war ja Juschenko, den ich gut kannte, und dann kam Janukowitsch, der ja eher auf Russland hörte, obwohl er am Anfang auch nicht dagegen war. Es gab ja dieses Abkommen, den Assoziationsvertrag mit der Ukraine, der ja unterzeichnet werden sollte. Das war dann schon nach meiner Zeit, aber trotzdem habe ich mich natürlich auch ein bisschen darum gekümmert, also gehört, was da los war. Und da war dann offensichtlich auf Druck von Russland der Moment, wo Janukowitsch nicht unterzeichnet hat. Und dann sozusagen gab es den Druck und er ist dann eben nach Russland geflohen. Das war schon ein sehr, sehr wesentlicher Teil. Viele sagen, dass Putin auch Angst gehabt habe, dass die Demokratie, die eben in Ukraine immer mehr da war, dass das überschwappen würde nach Russland. Also es gibt viele Überlegungen, welche seine eigentlichen Motive waren.
Das ist natürlich auch schwer zu sagen und ich habe da mal später den Begriff gelernt, man hat das Kremlinologen genannt während des Kalten Krieges, also die vielen Mutmaßungen darüber, warum in der Sowjetunion das passiert, was passiert, und jetzt machen wir das ja auch ein bisschen ähnlich. Wir mutmaßen da im Kollektiv, was Putin bewegen könnte, was die russische Führungsschicht bewegen könnte, aber so richtig wissen tun wir es nicht.
Ja, so ist es. Absolut. Aber es gibt eben sehr, sehr viele verschiedene Faktoren. Vielleicht waren es alle zusammen, die dann Putin bewogen haben, diesen Krieg zu beginnen.
Jetzt muss ich trotzdem nachfragen, wenn Sie 1,5 Stunden mit Wladimir Putin gesprochen haben, was ist da ein Eindruck, der bis heute geblieben ist? Wie kann man sich so ein Gespräch auch vorstellen als Laie? Also mit Dolmetschern oder?
Es war mit einem Dolmetscher. Und zwar aus russischer Sicht war vorgesehen, Russisch und Deutsch mit Dolmetscher. Ich wusste damals noch nicht, dass er sehr gut Deutsch spricht. Das war sozusagen irgendwo tabu oder man wusste es nicht. Aber während des Gespräches hat der Dolmetscher einmal Anwalt und Staatsanwalt verwechselt. Dann ist Putin aufgesprungen und hat gesagt, Staatsanwalt. Dann wusste ich natürlich, dass er hervorragend Deutsch sprechen musste. Denn diesen Unterschied, das ist schon ein feiner Unterschied, der muss man kennen. Wie war mein Eindruck damals? Es war ein Eindruck eigentlich einer offenen Person, der sicher auch selber noch suchte, wie kann man mit den anderen umgehen, wie kann man mit Europa umgehen, der aber sicher eines wollte, die Wirtschaft Russlands in Ordnung zu bringen. Es war ja damals wirklich in ganz großen Schwierigkeiten.
Jetzt zurück nochmal kurz zur Ukraine, weil Sie vorhin ja auch angesprochen haben, die dortige Revolution, Euromaidan, die zwar nach Ihrer Amtszeit war, aber eben nicht so lange danach. Jetzt, wenn Sie das heute sehen, ja, was seitdem passiert ist, einerseits verstehe ich das Interesse der Ukraine und auch der EU zu sagen, Freihandelsvertrag, Assoziationsvertrag mit eines fernen Tages oder vielleicht eines gar nicht so fernen Tages Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union. Andererseits anscheinend die russische Sicht, diese hart geopolitische Sicht, zu sagen, man denkt in Einflusssphären und das sind ja, also was ich mir dann oft denke, ist, das lässt sich ja gar nicht vereinbaren, weil Russland denkt in, wer ist räumlich wo mit Wirtschaft und vor allem auch mit Soldaten und mit Kriegsgerät und wir denken, mit wem treiben wir Handel? Und wir denken gar nicht aus der sicherheitspolitischen oder der strategischen Sicht. Und das lässt sich ja eigentlich gar nicht unter einen Hut bringen. Wenn der eine die ganze Zeit denkt, das ist alles etwas, das gegen uns gerichtet ist. Und aus europäischer Sicht würde ich mir zumindest denken, als jemand, der das EU-Recht aus der Theorie kennt, na, uns geht's um Handelsverträge. Uns geht's darum, dass man gemeinsam Wirtschaft macht. Das fördert auch den Frieden, den Wohlstand. Und da geht's nicht darum, irgendein anderes Land zu bedrohen. Ganz im Gegenteil. Je besser die Wirtschaft funktioniert, desto verflochtener die Wirtschaft von mehreren Ländern ist, umso friedlicher und umso besser das Leben für alle.
Ja, da ist was Wahres dran. Sagen wir so, ich habe diesen Vertrag natürlich zum Teil, ich habe ihn mitverhandelt, aber der Vertrag hieß damals Partnerschaftsabkommen. Ich wollte...
2004 jetzt.
2000, ja, ein bisschen danach natürlich, als wir mit der Ukraine begonnen haben zu verhandeln, nicht? Die Ukraine wollte eben mehr, aber wir haben damals nur einen Partnerschaftsvertrag gegeben.
Und wir ist jetzt die Kommission, die Europäische Kommission?
Ist die Kommission, richtig.
Nur für die Hörerinnen und Hörer, damit alle
Nein, das ist völlig richtig. Wir sind
als
die
Kommissarin für Außenbeziehungen.
Richtig. Da gab es aber dann einen Besuch vom damaligen Präsidenten Juschenko in Frankreich bei Sarkozy. Und der Wunsch war eben immer, mehr zu haben. Und die Ukrainer wollten unbedingt Assoziationsabkommen. Und Sarkozy hat das akzeptiert. Ich war gar nicht glücklich damit, weil ich dachte, das könnte den Weg öffnen für eine Zukunft mit der Ukraine in der Europäischen Union, was damals wirklich nicht positiv war.
Und gleichzeitig, auch wenn das für uns als Österreicher nicht so relevant ist, war ja dann auch die Frage NATO-Mitgliedschaft. Hat die da in den Gesprächen auch eine Rolle gespielt, diese Debatte? Oder hat man versucht zu sagen, das eine ist Handel, das andere ist EU-Mitgliedschaft und das dritte ist potenzielle NATO-Mitgliedschaft?
Also bei uns in der Kommission hat es keine Rolle gespielt. Aber es gab ja immer wieder diese NATO-Gipfel. Und selbstverständlich da war diese Frage da. Denn die Ukraine wollte ja NATO-Mitglied werden und das wurde ja verzögert. Also jedenfalls gab es ein Nein, ich glaube von Deutschland und Frankreich. Oder im Augenblick auf keinen Fall, so ungefähr. Das hat sicher für Russland auch eine Rolle gespielt. Denn natürlich, wie Sie richtig sagen, die NATO ganz in der Nähe zu haben, vor allem auch mit Militär wahrscheinlich und mit Ausrüstung, war wahrscheinlich aus russischer Sicht jedenfalls nicht einfach zu akzeptieren.
Ich möchte noch ein kleineres, aber für mich, auch weil ich dort war und eine wunderbare Reise hatte, interessantes und wichtiges Land ansprechen. In Ihrer Zeit als Kommissarin für Außenbeziehungen und europäische Nachbarschaftspolitik fällt ja auch der kurze Georgienkrieg 2008. Haben Sie da noch Erinnerungen oder etwas, wo Sie sich denken, aus heutiger Sicht, das sollte man noch einmal kurz an- oder aussprechen?
Na, es ist so. Ich kannte Saakaschwili, den damaligen Präsidenten, weil er erstens einmal auch sofort in die Europäische Union wollte und gleichzeitig, ich würde sagen, überbordend war, auch in seiner Art, Politik zu machen. Er hat zum Beispiel zu mir gesagt als Kommissarin, also wir könnten ja nur froh sein, wenn wir Georgien in der Europäischen Union hätten. Das habe ich ihm natürlich ein bisschen abgeschwächt. Also so ist es ja wohl nicht. Ich glaube, er kam ja aus Amerika zurück und hat gedacht, die Amerikaner würden ihn voll unterstützen. Und deshalb ist er offensichtlich hat er diesen Krieg begonnen, also in Abchasien und in Südossetien. Und man sagt, und ich weiß das aus einer Quelle, die ich aber jetzt nicht nennen will, dass die Amerikaner ganz klar gesagt hätten, wenn er irgendwas macht, sie könnten ihn nicht unterstützen. Und man sagt auch, dass die Russen klar gesagt hätten, wenn er etwas macht, das akzeptieren wir nicht. Ob das stimmt? Wie gesagt, das kann ich nicht beurteilen, weil ich selber da nicht sehr dabei war. Es gab dann die Möglichkeit, mit Sarkozy und Barroso sozusagen zu einem mehr oder weniger Waffenstillstand, einen Dialog, der dann auch mehr oder weniger hält. Aber die Russen sind natürlich in diesen beiden Teilrepubliken.
Zum Abschluss habe ich noch eine große Frage. Wladimir Putin hat einmal das Ende der Sowjetunion als die Anführungsstrichen größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts, Anführungsstriche oben, bezeichnet. Also nicht, dass er jetzt der Sowjetunion nachtrauert, aber eben der Stabilität des bipolaren Systems mit den zwei Großmächten. Jetzt ganz plump gefragt, war damals alles besser oder war die Welt damals eine sicherere?
Noch keineswegs. Wir hatten den Kalten Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es gab natürlich dauernd Spannungen, die aber Gott sei Dank langsam abgebaut wurden. Wenn man denkt an Reagan, der damals auch einen der Abrüstungsverträge initiiert hatte und wo auch die Sowjets damals die Russen damals mitgegangen sind. Aber ich glaube, dass Putin schon gemeint hat, er war ja damals KGB-Offizier, ich glaube in Dresden, als der Mauerfall stattfand. Ich glaube, dass er damals das schon sehr, sehr negativ gesehen hat, weil plötzlich die Vormachtstellung, die Großmachtpolitik Russlands gefährdet war. Ich glaube, das ist das, was er anspricht. Aber für uns war es natürlich so, es gab eine schwierige Zeit und wir waren erst nach dem Fall der Berliner Mauer glücklich, sozusagen hier das Ende der Geschichte, wie Francis Fukuyama ja sagte, zu erleben. Ich war damals in Paris Diplomatin und im Jahre 1990 gab es diese große OSZE-Konferenz. Und ich muss Ihnen sagen, das war wirklich so positiv. Wir waren alle so glücklich und glaubten, dass es also jetzt nach dem Ende des Kommunismus nur mehr eine freie Welt geben würde und die Demokratie sich bewähren würde. Leider ist es nicht so gekommen.
Jetzt erlaube ich mir aber kurz nachzufragen, wann hat diese Ausnüchterung begonnen? Dass man realisiert hat, es ist doch nicht so gekommen, wie man sich Ende der 80er oder eben vor allem Anfang der 90er noch erhofft hat.
Nun ja, also es gab sicher Schwierigkeiten schon bei den Kriegen im Ex-Jugoslawien. Ich glaube, da hat man vielleicht schon begonnen zu sehen, dass alles nicht ganz so einfach ist. Und dann weiterhin natürlich, als diese, ich würde sagen, Schwierigkeiten zwischen USA und Russland wirklich begannen. Und als eben Putin auch uns gegenüber in der Europäischen Union immer härter wurde, da war zumindest, waren Friktionen da.
Jetzt noch als Abschluss eine persönliche Frage. Sie haben ja einige mächtige, jetzt muss ich aber sagen, Männer getroffen. Sie haben jetzt eben Khatami erwähnt, Putin. Ist da noch jemand, den man auf jeden Fall erwähnen sollte von den mächtigen Männern,
die Sie getroffen Gaddafi haben? Zum Beispiel.
Oh, okay. Da muss ich jetzt aber schon nachfragen, wie war denn Gaddafi persönlich?
Naja, ich weiß nicht, Sie haben mein Buch nicht gelesen, nicht?
Noch nicht.
Nein, aber das sollten Sie lesen.
Mach
das
ich.
Ist schon interessant.
Mach ich.
Denn ich habe ja die bulgarischen Krankenschwestern und den palästinensischen, fast angehenden jungen Arzt wirklich mitgeholfen zu befreien. Ich habe einen Großteil selber dafür gemacht. Und ich habe Gaddafi schon vorher gekannt, weil ich...
Könnten Sie vielleicht nur ganz kurz, weil wir haben viele junge Hörerinnen und Hörer, vielleicht ganz kurz noch sagen, worum es da gegangen ist, was da passiert ist. Ich erinnere mich noch gut daran, eben, das war ja so eine Art Racheaktion von ihm, wenn ich mich richtig entsinne.
Er hatte Locker B, diesen Terroranschlag, verursacht und musste schließlich dafür viel Geld, Schadensersatz bezahlen. Nun, man glaubt, dass er deshalb jemanden suchte, der sozusagen hier eintreten müsste. Und das waren diese armen bulgarischen Krankenschwestern. Das waren Schwestern, die in Benghazi in einem sehr einfachen Krankenhaus gearbeitet hatten und wo sie Kinder behandelt hatten, unter anderem. Und die Kinder wurden mit HIV infiziert. Deshalb infiziert, wie man weiß, natürlich, weil sie mit denselben Nadeln weitergearbeitet hatten. Das war aber damals noch nicht so klar. Es hat ja vorher in Frankreich bei Fabius sogar auch einen ähnlichen Fall gegeben. Er musste dann auch zurücktreten und so weiter. Erst dann hat man erkannt, wie wichtig das ist. Nun, sie wurden nun beschuldigt, dass sie sozusagen das bewusst gemacht hätten, um Gaddafi zu schwächen und aus Rache. Und nun hat er gesagt, so, die sind jetzt die Schuldigen und die sind zum Tode verurteilt worden, sind gefoltert worden in einer fürchterlichen Weise und zum Teil zwei von ihnen haben gar nicht mehr sprechen können. Nun, ich habe davon gehört, denn der bulgarische damalige Außenminister, als ich Außenminister war, hat mir davon erzählt. Solomon Passi hieß der und der hat gesagt, was könnte ich denn tun? Hast du eine Idee, um hier zu helfen? Dann haben wir einige Dinge besprochen. Und daher wusste ich von dieser Sache und von Anfang an war ich davon überzeugt, dass Krankenschwestern so etwas nie bewusst gemacht hätten und habe mir gedacht, man muss helfen. Als ich dann Kommissarin wurde, glaubte ich, jetzt ist der Moment gekommen und habe mit meinen Leuten eben geredet und gesagt, wir müssen versuchen, das in irgendeiner Weise einer Lösung zuzuführen und diese armen Schwestern herauszuholen. Nun, in der Europäischen Kommission aber war es deshalb schwierig, weil alle anderen Mittelmeeranrainerstaaten, also im Süden, die arabischen Länder, Verträge mit uns hatten, außer Libyen. Und daher waren keine Mittel vorhanden, denn die Mittel sind natürlich ganz genau eingestellt, proportioniert. Und ich habe aber dann doch erreicht, dass endlich 1 Million Euro, nur 1 Million Euro, da wären, die wir nützen könnten. Und das war der Moment, in dem auch Gaddafi eigentlich diese Sache loswerden wollte. Aber er wollte natürlich das zum bestmöglichen Preis. Das heißt, er wollte eigentlich, dass die internationale Gemeinschaft so viel bezahlt, wie er als Schadenersatzsumme für Lockerbie hatte bezahlen müssen, was natürlich völlig undenkbar war. Also ich bin dorthin gereist, habe einen Plan erstellt, war zuerst in Benghazi, habe das erste Mal die Kinder im Krankenhaus besucht, was noch nie jemand gemacht hatte, habe sie auch berührt, denn die Araber unter sich hatten gesagt, dass das ansteckend wäre. Und wir wissen ja, dass es so einfach eine Berührung natürlich nicht ansteckend macht. Das hat ein bisschen schon geholfen, weil wir Mitgefühl gezeigt haben. Einfach die Idee war, wir müssen etwas tun. Und das war der Anfang. Dann habe ich mit den Vätern und mit den Familien gesprochen in einem riesigen Saal. Die waren total aufgebracht, denn die hatten wirklich geglaubt, diese bulgarischen Krankenschwestern wären schuldig und müssen jetzt wirklich den Tod erleiden. Es gibt aber die sogenannte DIA, D-H-I-A. Das ist diese Möglichkeit, sich frei zu kaufen von einer Todesstrafe, wenn die Familien zustimmen. Und das war irgendwo auch im Raum. Also diese Aussprache war zuerst sehr, ich würde sagen, spannend gefährlich. Ich hatte natürlich Sicherheitsleute um mich, aber ich muss Ihnen dann sagen, da hätte mich einer umbringen können. Und zwar ganz einfach.
Also von den wütenden Vätern?
Ja klar, und von den Familien nicht. Die waren wirklich wütend. Aber dann ist eine kleinere Gruppe mit mir in einen anderen Saal gegangen und dann haben sie diese Dia und wir auch ins Spiel gebracht. Also die Überlegung, was könnte man tun? Und ich habe ihnen als meine Argumentation immer gesagt und auch Gaddafi gegenüber, es ist doch klar, dass Krankenschwestern nie so etwas bewusst machen würden. Die waren dort, weil sie versucht haben, den Kindern zu helfen, aber durch Verletzung der Hygienevorschriften, die damals nicht so klar waren, ist das überhaupt passiert. Also das war sozusagen. Und dann bin ich nach Tripolis weitergereist mit dem eigenen Flugzeug und habe dort die Krankenschwestern und den Palästinenser in ihren Gefängnissen gesehen. Die Krankenschwestern, das war das Einzige, was die Bulgaren gemacht hatten, hatten ein eigenes Gefängnis. Das war wie ein Käfig, der oben offen war. Nicht sehr groß. Sie hatten einen Aufenthaltsraum und sonst nur kleine Zimmer, wo sie schlafen konnten. Die wussten auch nicht, dass ich überhaupt kommen würde. Und ich habe sie dann besucht. Und eine sprach ganz gut Englisch. Zwei haben überhaupt nicht mehr gesprochen, weil sie furchtbar gefoltert worden waren, damit sie überhaupt zustimmen. Dann sozusagen, die haben dann gesagt, ja, das haben wir gemacht. Und mit der habe ich dann sie umarmend gesprochen und habe nur gesagt, wir werden versuchen, euch herauszubringen. Aber ihr müsst Geduld haben. Es wird ein schwieriger, langer Prozess sein. Und das hat hoffentlich wieder Hoffnung gebracht. Und dann bin ich zum Palästinenser, der ist in dem ganz normalen Gefängnis gesessen, wusste auch nicht, dass jemand kommt, den haben sie herausgeholt, hat geglaubt, jetzt ist es soweit.
Warum
jetzt
war dieser Palästinenser?
Warum? Ja, weil sie das, weil zufällig, er war ein junger Formulant, würden wir sagen. Und der hat ebenfalls im Krankenhaus dort gearbeitet, der war also mit angeklagt. Aber als Mann wurde er ganz abgesondert. Und überhaupt als Palästinenser haben sie ihn nicht gut behandelt und sie haben ihn auch schrecklich gefoltert vorher. Und der kam also abgemagert und wirklich von großer Furcht irgendwie erfüllt. Und ich habe ihm aber dann, das spreche aber gut Englisch, und habe also dasselbe irgendwie bei einer kurzen Umarmung ihm sagen können. Also auch, bitte versucht durchzuhalten, wir versuchen euch herauszuholen. Und dann war die Frage, und jetzt sollte ich eigentlich Gaddafi sehen. Und wie immer hat sich der große Führer, wie er sich nannte, natürlich Zeit gelassen. Meine Leute wollten schon zurückfliegen. Kommissarin, wir haben morgen das und jenes, habe ich gesagt, wir müssen hier bleiben. Dann haben wir eine Nacht dort übernachtet und tatsächlich am nächsten Tag hatte ich dann die Möglichkeit, mit Gaddafi zu reden, der natürlich gesagt hat, dass die Justiz unabhängig sei und dass er überhaupt nichts tun könnte und so weiter und so fort. Wie auch immer, ist eine lange Geschichte. Es hat dann noch zweimal eine Bestätigung des Todesurteils für die Krankenschwestern gegeben, weil man unbedingt uns erpressen wollte. Ich habe aber eines gemacht und das habe ich auch Gaddafi gesagt, mit der 1 Million, die wir hatten, konnten wir das Krankenhaus in Benghazi auf State of the Art bringen, also die bestmögliche Krankenhausadministration. Und dann haben wir noch etwas gemacht, einige Kinderärzte von Italien, von Frankreich, von Spanien, sind dann hingeflogen nach Benghazi und haben diese AIDS-kranken Kinder behandelt, beziehungsweise einige auch in ihre Hauptstädte geholt, um sie dort zu behandeln. Aber viele sind vorher schon gestorben. Also es war wirklich eine sehr, sehr heikle Situation. Gut, um das abzuschließen, es hat lange gedauert. Aber irgendwie haben wir es dann zusammen auch mit Deutschland und mit vielen anderen Staaten der Europäischen Union geschafft, die herauszuholen. Lesen Sie mein Buch.
Ich packe auch gerne einen Link für die interessierten Hörerinnen und Hörer in die Shownotes. Jetzt muss ich aber schon nachfragen, wie kann ich mir so ein Gespräch mit Muammar al-Gaddafi vorstellen? Weil ich kenne den ja nur medial als diesen exzentrischen und ewig im Amt befindlichen, 42 Jahre bis zu seinem Sturz, Diktator. Und jetzt klingt das so, als könnte man auch mit solchen Leuten, wenn es um ein Anliegen geht, vernünftige Gespräche führen, die dann auch letztlich, wenn auch es ein bisschen dauert, von Erfolg gekrönt sein können.
Ja, ich glaube, es geht immer darum, was man will. Wenn man etwas will, dann muss man versuchen, Lösungen zu finden. Und in dem Fall wusste ich genau, was ich wollte. Und er, glaube ich, wollte ja auch eine Lösung, aber eben zu seinen Bedingungen. Und daher, er war offen. Er hat dann mit seinen Augen so mich angeschaut, weil er war wahrscheinlich halb auch drogenabhängig und hat aber gemeint, naja, wenn eine Frau das schaffen würde, die herauszuholen, naja, warum nicht? Nicht so. Also es geht, aber man muss natürlich sehr viel Geduld haben, auf den anderen eingehen. Und ich habe noch angeboten, dass wir dann mit Libyen auch ein Abkommen machen würden, so wie wir es mit den anderen arabischen Ländern hätten. Denn das würde Libyen viele Möglichkeiten schaffen. Allerdings waren dort auch immer Menschenrechte verankert, also viele Forderungen der Europäischen Union, die ja ihm nicht sehr genehm waren. Aber es stand im Raum, der war dann auch nicht abgeneigt, sozusagen das weiterzuführen. Also es gab so ein paar Carrots und einige Sticks im Hintergrund.
Jetzt wirklich als abschließende Frage. Einerseits, worauf ich ja ursprünglich hinaus wollte, als Frau mit diesen mächtigen bis exzentrischen Männern, hat das eine Rolle gespielt? Wurden sie stets ernst genommen? Es gibt ja auch da, wenn man zum Beispiel denkt, Merkel, Putin, diese Bilder, wo er extra Hunde einsetzt, weil er gewusst hat, dass sie Hunde nicht mag. Trump hat sich mehrfach höchst abfällig geäußert über Angela Merkel beispielsweise. Wie haben Sie Ihre Zeit wahrgenommen? Und damit einhergehend, was halten Sie von Konzepten wie, eben die ehemalige deutsche Außenministerin Baerbock hat ja gesprochen von feministischer Außenpolitik.
Also, ich glaube, die Diplomatie ist so, dass man Persönlichkeiten braucht, die Qualifikation, Kompetenz haben, aber auch sich in den anderen hineinfühlen können. Also die ein bisschen die Kultur des anderen studieren, ein bisschen die Mentalität und Empathie zeigen. Und das können manchmal, nicht immer, nicht selbstverständlicherweise, Frauen besser als Männer. Ich habe nie Probleme gehabt mit Männern, nie. Und das ist eigentlich das Interessante, aber ich habe sie immer sehr respektvoll, sehr höflich behandelt, aber habe durchaus immer meinen Standpunkt klar gemacht und bin von dem selten abgewichen. Also ich glaube nicht, dass eine rein feministische Außenpolitik die Chance ist, jetzt nur Frauen hineinzubringen. Aber ich habe sehr wohl Frauen im Außenministerium gefördert. Damals waren ja viele noch nicht einmal Abteilungsleiterinnen. Es gab auch wenige Botschafterinnen. Das inzwischen haben wir sehr, sehr viele und auch selbstverständlich. Also da habe ich sehr mitgeholfen. Und wo ich eine vielleicht feministische Außenpolitik gemacht habe, war in der Entwicklungszusammenarbeit. Denn dort habe ich natürlich zum Teil fürchterliche, menschenunwürdige Situationen von Frauen erlebt. Und das wollte ich auf jeden Fall dort, wo ich konnte, verbessern. Denken Sie an Afghanistan, Burka, Bildungsverbot, Berufsverbot für Frauen. Also alle diese schrecklichen Dinge, die man von dort erfährt. Oder in Afrika auch Zwangsehen, auch bei den Arabern zum Teil.
Oder Genitalverstümmelung.
Die Genitalverstümmelungen. Das habe ich wirklich voll abgelehnt und da habe ich sehr viel gemacht. Da habe ich unter anderem mit dieser Somalin auch gearbeitet als Kommissarin, die ja später in Österreich, ich glaube, sie lebt auch hier, in Österreich
das
Zuflucht
Buch Wüstenblume
gefunden hat.
Geschrieben hat.
Wüstenblume, ganz richtig. Da haben wir sehr viel gemacht. Das war mir sehr wichtig. Aber in Österreich selber oder überhaupt in Europa habe ich geglaubt, jemand, der fachliche Kenntnis hat, der Durchsetzungsvermögen hat und der auch diese Empathie mitbringt, der kann guter Außenminister oder Außenministerin sein. Ich habe beides erlebt.
Frau Ministerin Ferrero-Waldner, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Ja, damit sind wir einmal mehr am Ende einer Folge von Recht politisch angelangt. Ich hoffe, ja, ich gehe davon aus, dass es für euch ein ebenso interessantes Gespräch war wie für mich. Wie ihr merkt, es hat sich viel verändert, aber eben nicht alles. Und jetzt möchte ich zum Abschluss noch ganz kurz Dankesworte aussprechen an all diejenigen, die diesen Podcast finanziell unterstützen, die ihn unterstützen, indem sie einzelne Folgen teilen oder kommentieren oder mir sonst wie Feedback geben. Das ist mir wirklich, wirklich sehr viel wert. Ich mache diesen Podcast wirklich, wirklich sehr gerne. Und das ist jetzt auch der Anlass für mich, ganz kurz mich zu entschuldigen, dass ich so lange keine Folge mehr rausgeballert habe. Einerseits war ich auf Urlaub. Ich habe mir ein paar Städte in Italien angeschaut und dabei auch kurz einen Abstecher nach San Marino gemacht. Ich habe nämlich den kindlichen Wunsch, alle Europaratsmitglieder irgendwann einmal zu besuchen und jetzt fehlt mir nur noch Aserbaidschan. Sonst war ich in allen, weil ich jetzt eben auch ganz kurz in San Marino war. Ich kann es sehr empfehlen. Ein sehr kleines Land, aber auch ein sehr, sehr feines Land. Und das ist eben der Grund bzw. meine Entschuldigung, warum es so lange keine Folge gegeben hat. Aber ich gelobe Besserung. Für den Rest des Sommers habe ich mir zumindest jetzt im Moment noch nicht allzu viel vorgenommen. Ich habe einige Folgen schon aufgenommen. Es gibt noch so einige Themen, die ich mit Gästen besprochen habe. Den Balkan, Rechtsextremismus oder auch die Geschichte von Kriegsverbrechen, vor allem Kriegsverbrechen, die gegenüber Frauen begangen werden. Und damit bleibt mir meine übliche Schlussformel zum Abschluss. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hereingehört habt, wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.